In der Schriftlesung aus dem Johannesevangelium war schon die Rede von der Einheit. Die Rede von der Einheit zwischen Jesus Christus und seinem himmlischen Vater, dass Jesus Christus nicht seinen eigenen Willen tut, sondern das tut, was er den Vater im Himmel tun sieht. Und doch, wenn wir uns hier auf unserer Erde umschauen, dann sehen wir zahllose Konfessionen, zahllose Spaltungen, Einheitsbemühungen, die oftmals vom Scheitern geprägt sind. Davon, dass gerade die Christen, die die Einheit vorleben sollten, oftmals viel mehr Uneinheit vorleben. Ja, es ist notwendig, dass wir Einheit haben. Doch wie kommt sie zustande? Darum geht es auch in dem Abschnitt aus dem Epheserbrief im 4. Kapitel. Paulus schreibt dort: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut, Sanftmut, in Langmut. Einer ertrage den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Auf den ersten Moment hört sich das vielleicht an wie eine schwere Aufgabe. Das Band des Friedens, müssen wir das selber weben? Doch die große Offenbarung ist, die Einheit ist eigentlich schon da. Das Band des Friedens, an dem müssen wir nicht selber stricken, sondern Gott hat es schon fertig gewebt für uns. Wir brauchen es nur noch in die Hand zu nehmen und uns selber damit zu binden, selbst Gefangene des Herrn zu werden, so wie Paulus das schreibt. Denn dieses Wort, ich der Gefangene in dem Herrn, das ist das gleiche Wort oder hat den gleichen Stamm wie das Band des Friedens. Wenn es also um die Einheit geht, dann geht es eigentlich darum, dass wir uns selbst an Jesus Christus binden, uns ganz von ihm einwickeln lassen, die Einheit leben, die er schenkt. Und das sehen wir auch ganz genau an dem, was Paulus als dieses Band des Friedens beschreibt. Ein Leib. Ja, das bekennen wir, dass Christen durch das, was Christus für uns getan hat, zu einem Leib gehören. Jesus Christus hat nicht 5 verschiedene Leiber, sondern einen. Auch wenn in diesem Leib oftmals noch Spaltungen herrschen, wenn es da viele Konfessionen gibt, es ist und es bleibt einer. Wir müssen nicht erst eine komplizierte Operation vollführen, um diesen Leib irgendwie zusammen zu schustern, zu schneidern. Nein, er ist bereits eins durch das, was Jesus Christus getan hat. Und das können wir auch erleben. Es geht mir öfter so, dass wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme, dass ich bei manchen merke, irgendetwas verbindet mich mit ihm oder mit ihr. Und im Gespräch stellt sich dann oftmals bald heraus, tatsächlich, wir beide gehören zum selben Leib. Ganz egal, ob es jemand aus der Landeskirche ist, aus irgendwelchen charismatischen Gruppierungen oder aus erzkonservativen, pietistischen Gruppierungen. Diese Einheit, dass wir zu einem Leib gehören, man kann sie tatsächlich spüren. Sie ist schon da. Und das kommt daher, dass wir alle mit demselben Geist erfüllt sind. Mit dem Geist, den Jesus Christus seinen Jüngern damals versprochen hat, mit dem Geist, der auf Pfingsten in diesen Leib ausgegossen wurde. In dir, in mir wohnt derselbe Geist. Der Geist, der uns den Vater im Himmel offenbaren kann, der uns lehren kann, was es heißt, zu Gott zu gehören, auf seinem Weg zu gehen. Und dann haben wir auch eine Hoffnung. Wenn man uns fragen würde, was ist denn deine Hoffnung? Warum glaubst du an Jesus Christus? Ich nehme an, die erste Antwort wäre vermutlich, dass wir in den Himmel kommen. Aber unsere Hoffnung, sie ist noch viel größer. So wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen oder im Glaubensbekenntnis gerade eben gesungen haben, wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dass er sein Reich hier auf dieser Erde aufrichten wird, dass alle Menschen sehen und erkennen werden, er ist wirklich der Herr der Herren. Und alle Menschen werden erleben, Krankheit, Leid, Tod, sie sind überwunden. Und wir werden die Erfahrung machen, diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben, sie werden auferstehen und eingehen in dieses ewige Reich des Friedens. Das ist eine große Hoffnung, die wir haben, und zu ihr sind wir auch berufen, dass wir jetzt schon daran arbeiten, dass dieses Reich, auf das wir hoffen, dass das jetzt schon Gestalt annimmt und für uns und für andere sichtbar wird, schon jetzt in dieser Welt. Und wir haben einen Herrn. Manchmal könnte man zwar den Verdacht haben, dass in der Kirche vielerlei Herren zugange sind. Da gibt es den Herrn Pfarrer, den Herrn Kirchengemeinderat. Und wenn ich mir unsere Landeskirche anschaue, könnte man auch oft meinen, dass der Mammon, die Sorge um das Geld, Herr der Kirche ist. Und doch, der Leib Jesu Christi, er hat einen Herrn, Jesus Christus selbst. Er hat einen, der uns sagt, wohin sein Leib gehen soll, wo er sich den Armen zuwenden soll, den Bedürftigen, was dieser Leib tun soll und auch was er lassen soll. Wir müssen uns nicht erst einen Herrn suchen, sondern er ist schon da. Er hat sich uns offenbart. In seinem Leben hier auf der Erde können wir sehen, wie unser Herr gelebt hat, wie er als Herr uns zum Diener wurde und wie wir deswegen auch selber zum Diener werden können. Wir haben deswegen einen Glauben. Auch wenn es oftmals leider Brauch ist, dass seltsame oder auch einleuchtende Glaubenswahrheiten hochgehalten werden. Nein, das, was wirklich im Zentrum steht, ist der Glaube, dass Jesus Christus für dich, für mich am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und wir mit ihm. Dass der deswegen unser Leben verändern kann, verändert hat. Das ist auch damit gemeint, wenn es heißt eine Taufe. Zum Leib Jesu Christi gibt es nicht viele verschiedene Wege, sondern es heißt dem alten Menschen absterben. Zu sagen, ja, mein altes Leben war nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat bei seiner Schöpfung, sondern ich habe es verdreht, ich habe die Sünde gelebt und dem sterbe ich in Jesus Christus ab. Das ist das, was wir in der Taufe bekennen. Und schließlich haben wir einen Gott und Vater aller Dinge. Das ist ein großes Geheimnis, denn wenn wir uns oftmals umschauen, dann sehen wir vielerlei Mächte, die da am Werk zu sein scheinen, manchmal widersprüchlich am Werk zu sein scheinen, aber dort zu entdecken, nein, hinter allem, in allem, wirkt ein Gott. Wirkt der Schöpfer des Universums und alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Das ist nicht etwas, was wir theoretisch irgendwie zusammenbasteln können, sondern das ist etwas, was Gott uns selbst offenbaren will, dass wir unseren Vater im Himmel immer besser kennenlernen. Diese Einheit, die uns als Gläubige zusammenbindet, wir müssen sie nicht erst schaffen, sondern sie ist schon längst. Doch was ist unser Part, unser Teil darin? Paulus schreibt, dass er uns ermahnt, dass wir unserer Berufung würdig leben, mit der wir berufen sind. Unsere Berufung, es ist eine große. Wir sollen an Gottes Reich mitarbeiten. Und zwar nicht als Sklaven, die ominöse Aufträge bekommen, sondern als Botschafter, als Kinder, als Miterben. An uns soll Gottes Wesen erkennbar sein. Wir sollen von seiner Liebe und von seinem Frieden geprägt sein. Sehr leicht kommen wir dann dahin, dass wir sagen, oh, ja, du da drüben, du bist ja noch geprägt von der Welt, änder dich mal. Da ist es gut, dass Paulus uns dazu aufruft, in aller Demut, Sanftmut und in Langmut einander zu ertragen in Liebe. In allen drei Begriffen steckt das Wort Mut. Demütig zu sein, nicht rechthaberisch zu sein, nicht andere in der Gegend herum zu kommentieren, nicht auf andere mit gewaltigen Worten oder vielleicht auch gewaltigen Taten zu begegnen, das erfordert wirklich Mut. Heldenmut. Dass wir nämlich sagen, ich lasse den anderen mal gewähren, ich lasse ihn ausreden, denn ich habe keine Angst davor, dass er mich überrumpeln könnte, dass er mir zu groß werden könnte, sondern ich weiß, ich lebe in dem Glauben, der die Welt und damit die Macken des anderen schon längst überwunden hat. Das ist wahrer Mut, der zulassen kann, das Risiko auf sich zu nehmen, der andere könnte mich vielleicht verletzen, der andere könnte mir Böses antun. Und da ist es mutig, zurückzustehen und nicht versuchen, den ersten Schlag zu tun. Und auch Sanftmut. Sehr oft, wenn wir miteinander umgehen, schlagen die Wogen hoch und es wird sehr heiß gegessen. Und dort wirklich sanftmütig zu sein, zu wissen, der andere, er hat eine verletzliche Seele, er trägt vielleicht Verletzungen aus seinem Leben mit sich herum, die dazu führen, dass er aufbrausend ist. Damit zu rechnen, sanftmütig, ja gar zärtlich dem anderen zu begegnen und so Liebe vorzuleben, das ist wirklich eine großartige Berufung. Und schließlich die Langmut. Luther übersetzt eigentlich in Geduld. Aber es gehört wirklich auch Mut dazu, geduldig zu sein. Zu wissen, Gott kommt mit seinen Absichten ans Ziel. So wie wir schon 2000 Jahre auf die Wiederkehr Jesu warten und doch gewiss sind, er wird wiederkommen. So können wir auch langmütig, können wir geduldig sein und wissen, wenn Gott uns etwas aufgetragen hat, etwas in seinem Leib oder außerhalb zu tun, dann wird er es auch zu Ende führen. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wusste, das und das will Gott, dass ich zu jemand sage oder das und das soll ich tun, und ich dann innerlich unruhig wurde, wann tut jetzt Gott eigentlich, was er versprochen hat zu tun. Und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, Gott hat Zeit. Gott braucht in keine Hektik auszubrechen, sondern er hat wirklich Zeit. Er kann geduldig warten, bis Menschen sich verändern, bis sie den Mut finden, näher mit Gott zu gehen, sich von ihm verändern zu lassen. Und dann habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, tatsächlich, vor langer Zeit habe ich mal was zu jemand gesagt. Und jetzt auf einmal blüht da etwas auf, zeigt sich Wirkung, dass bei dem anderen der Grosche gefallen ist, dass er einsieht, ja, mit Jesus Christus geht mein Leben besser als ohne. Und ich möchte näher an Jesus Christus heran. Und so können wir auch, was die Einheit anlangt, langmütig sein. Wir brauchen nicht in einem Hauruck irgendwelche Einheitsbestrebungen aus dem Boden stampfen, sondern wir können geduldig sein, weil wir wissen, Jesus Christus, er ist und bleibt der eine Herr über alle Gemeindegrenzen hinweg. Wir sind verbunden zu einem Leib. Und deswegen brauche ich nicht in gnadenlosem Aktivismus etwas aus dem Boden stampfen, sondern ich kann warten, bis die Einheit von alleine aufsprießt, von alleine aufwächst und sich auch durchsetzt. Das Ziel des Ganzen, wir sollen ja nicht einheitlich sein, um eine Einheit zu haben, sondern es soll wirklich ein Ziel haben. Das findet sich etwas später in diesem Abschnitt im Hebräerbrief, bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Keiner von uns kann behaupten, dass wir unseren Herrn Jesus Christus schon ganz erkannt hätten und Gott, unseren Vater im Himmel, noch weniger. Aber das ist das Ziel, dass wir Jesus Christus ganz erkennen, ganz Gemeinschaft mit ihm haben, dass unser Leben von seiner Herrlichkeit geprägt ist, sie wieder strahlt. Und das ist das, was wir in der Einheit lernen können, wenn wir uns selbst von ihm binden lassen mit dem Band des Friedens, dass sein Friede, von dem wir wahrscheinlich noch keine Ahnung haben, wie er wirklich ist und ihn nur ansatzweise immer wieder erleben, dass seine Liebe, dass sie in uns ganz und gar zum Tragen kommt, dass wir sie ganz erleben. Und das ist eine große Verheißung. Darauf freue ich mich, wirklich den kompletten, den vollen Frieden Gottes zu erleben. Zu erleben, was es heißt, andere Menschen so zu lieben, wie er mich liebt. Seine Fülle in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in seinem Leib zu erleben. Amen.